Willkommen zu Digitalwandler, dem Podcast von CGI. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen der digitalen Transformation. Gemeinsam beleuchten wir, wie Technologien, Menschen und Prozesse zusammenfinden, um echten Wandel zu gestalten. Hier kommen Menschen zu Wort, die aus IT mehr machen als nur Technik, nämlich Fortschritt, der wirklich zählt. Viel Spaß mit der Folge!
Herzlich willkommen bei der neuen Folge unseres Podcasts Digitalwandler. Ich bin Philipp und will in diesem Podcast erfahren, wie es um die Digitalisierung in Deutschland steht. Dafür lade ich mir alle zwei Wochen Expertinnen und Experten ins virtuelle Studio ein, die mir meine zahlreichen Fragen zu Best Practices und ungenutzten Chancen der Digitalisierung beantworten, mir aber auch verraten, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Heute geht es nochmal um die Digitalisierung kommunaler Verwaltung. Darüber spreche ich heute mit Philipp Stolz. Philipp kommt aus einer Familie mit viel politischer Erfahrung. Sein Vater war bereits 30 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Stockach und sein Zwillingsbruder ist seit Juli 2023 Bürgermeister der Gemeinde Bodmann-Ludwigshafen. Philipp selbst macht sich auch schon lange stark für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Er war Leiter der Stabsstelle Digitalisierung in Schondorf, bevor er dann am 1. Februar 2026 sein Amt als Bürgermeister in Weichenau antrat. An der Stelle sage ich erstmal, hi Philipp, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, danke.
Philipp, Weichenau steht auf der Welterbeliste der UNESCO, aber ich weiß trotzdem nicht, wie viele Menschen den Ort wirklich kennen. Magst du erstmal in zwei, drei Sätzen beschreiben, was Weichenau, was die Gemeinde auszeichnet?
Sehr gerne. Also die Gemeinde Weichenau ist vor allem bekannt, weil sie eine Insel im Bodensee ist, also am südlichsten Ende Deutschlands. Die Hälfte unserer Gemeinde ist auch auf dem Festland, also wir sind Insel, Insulaner und Festlandbewohner. Und ich sag mal, 1300 Jahre alte Klostertradition, Gemüse, das sehr, sehr gesund ist, kommt von dort. Und eben der ein oder andere finnige Gedanke im Mittelalter kam auch von dort. Und darauf sind wir sehr stolz und fühlen uns sehr wohl in unserer kleinen, niedlichen Gemeinde im Süden von Deutschland.
Wunderschön, danke dir. Genau, und wenn ich mir so ein bisschen eure Website anschaue, dann merke ich schon recht schnell, dass ihr nicht nur Mittelalter gut könnt, sondern dass ihr auch modern richtig gut seid. Also was ich sehr schön fand, war dieser virtuelle Rundgang, den ihr online anbietet, wo ihr irgendwie zeigt, warum Menschen nach Weichenau kommen sollten, was die Gemeinde besonders schön macht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, hat mir auch gleich Lust gemacht, die Insel zu besuchen. Bevor wir jetzt weitergehen, frage ich einfach mal, wie viele eurer Verwaltungsleistungen habt ihr denn bisher digitalisiert?
Also wenn du sagst digitalisiert, dann ist das schon in Ordnung. Dann sind wir, glaube ich, so bei den 150. Die Frage, ob wir sie digital transformiert haben, ist wieder eine ganz andere Antwort und da sieht die Antwort deutlich düsterer aus.
Okay, das heißt, mit wie vielen Leistungen bist du denn aktuell zufrieden? Das frage ich mal so.
Zufrieden bin ich aktuell noch mit gar keiner Leistung. Also ich sag mal, da ist noch gut Optimierungspotenzial da oben. Zugänglich sind sie, digital möglich sind die meisten, aber da ist noch ein bisschen zu viel Fett am Knochen, das man abschaben könnte.
Das heißt, wenn du jetzt an Digitalisierung in der Verwaltung denkst und das vielleicht aus Bürgersicht denkst, woran merken denn Bürgerinnen und Bürger, dass die eigene Gemeinde digital ist oder digitaler geworden ist?
Also ich sag mal, der Chatbot auf der Website, der ist es nicht. Also ich sag mal ganz ehrlich, das ist jetzt kein Maßstab für die Digitalisierungsgrad einer Kommune. Für mich wäre es eben, wie die Kommunalverwaltung selbst intern aufgestellt ist, ob sie eine Art und Weise hat, darüber nachzudenken, wie man Prozesse effektiver gestalten kann und in der Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern digitale Plattformen anbietet, um das entsprechend zu machen. Also in Baden-Württemberg gibt es das Service BW, um Verwaltungsdienstleistungen digital zu beziehen. Das Eigentliche wäre aber vielleicht wirklich, das merkt ein Bürger vielleicht erst selten dann, wenn er mit den Mitarbeitenden spricht, nämlich der Kultur und dem Mindset der Mitarbeitenden, ob dort, sag ich mal, wirklich Verwaltung digitalisiert wird, also die Papierakte zu einer digitalen Akte gemacht wird, ob man wirklich daran denkt, Prozesse ganz neu zu denken und anders aufzusetzen.
Und welche Erwartungen von den Bürgerinnen und Bürgern werden an dich als Bürgermeister herangetragen, wenn es um Digitalisierung oder moderne Verwaltung geht?
Das ist sehr vielschichtig. Also ich sag mal, wenn meistens die Bürgerinnen und Bürger von Digitalisierung sprechen, meinen sie damit schneller und man möchte eben das Ganze per Knopfdruck erledigt haben. Das kann man soweit gut verstehen. Dann kommen aber auch wieder ganz viele auf einen zu. Aber es muss bitte immer noch das Rathaus auch noch auf sein. Also wir dürfen auf gar keinen Fall für die älteren Menschen oder diejenigen, die es möchten, meistens manchmal ältere Menschen, das Rathaus muss immer noch zugänglich sein. Das darf sich auch niemals ändern. Und das sind dann schon so die ersten kleinen Schritte, die man dann wieder von diesem Ziel der digitalisierten Verwaltung eigentlich dann als Bürger auch immer schon wieder zurückgeht. Man hat Angst, dass wir in Deutschland der Verwaltung so schnell digitalisieren, dass dann irgendwann das Rathaus schon zu ist. Das ist eine Angst, die ich jetzt persönlich nicht teile, aber die ich sehr spannend finde im Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern. Und man geht eigentlich gleichzeitig davon aus, dass eine digitalisierte Verwaltung auch eine bürokratiearme Verwaltung ist. Und ich würde auch sagen, dass digitale Transformation dem Bürokratieabbau hilft. Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass wir als Gesellschaft noch ganz häufig eigentlich noch gar nicht so wirklich bereit sind, da mitzugehen, weil wir noch ganz viele Ängste haben und immer auf 100% Sicherheit schielen. Und das macht dann manchmal so einen standardisierten digitalen Prozess schwierig zu verbessern, sage ich mal.
Also das war auch so die Frage, die sich mir immer stellt. Man bekommt ja doch immer viel Ängste aus der Bevölkerung mit, wenn es um Digitalisierung geht und dass ich als Bürger das vielleicht gar nicht klarkomme mit dem Wandel oder nicht weiß, wie ich das Angebot nutzen soll. Insofern, welche Dienstleistungen habt ihr denn oder welche Dienstleistungen sagst du, die musst du ganz bewusst auch noch analog anbieten?
Also aktuell muss ich sie meiner Ansicht nach alle auch noch analog anbieten. Also das ist ganz klar die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger und wir sind da nicht so weit wie andere Länder, die auf Digital Only gehen. Manche rudeln ja auch schon wieder zurück. Also die politische Erwartung auch des Gemeindes ist, okay, es muss immer auch das Rathaus offen sein und es muss möglich sein, noch zu kommen und eine Papierakte ausdrucken zu lassen, auszufüllen und dann ins Gespräch zu gehen. Das ist momentan der aktuelle Stand. Ob der sinnvoll ist, wage ich jetzt mal anheim zu stellen, sage ich mal.
Wenn du jetzt eben nochmal an deine Bürgerinnen und Bürger denkst, wie stellst du dann sicher bei dem digitalen Transformationsprozess, dass auch in Zukunft, wenn deine Vision erreicht ist vielleicht, dass niemand ausgeschlossen ist?
Also wir müssen digitale Transformation also in unserer Verwaltung, in unserer eigenen Organisation denken, aber da wir Kommunalverwaltung sind und damit also näher dran am Bürger geht eigentlich nicht mehr, müssen wir auch anfangen, das Thema Digitalkompetenz oder Veränderungskompetenz mitzubilden. Weil ich glaube, eben da haben wir vielleicht manchmal gesellschaftlich noch so ein bisschen ein Problem. Eben, ich muss Seniorinnen und Senioren, ich muss aber auch Leuten in unseren Altersgruppen beibringen, wie ich mich in einem digitalen Raum sicher bewege. Ich kenne auch Freunde, Verwandte, Bekannte, die jetzt nicht, sag mal, über 50 sind oder über 60 sind, die sich einfach schwer damit tun, digitale Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Also so eine digitale Identifikationsverfahren, das möchte ich nicht machen, da weiß ich nicht, was mit meinen Daten passiert.
Ja.
Berechtigt, okay, alles gut, aber ich sag mal, das ist dann letztendlich jemand, der uns dann auch bei dem Identifikationsverfahren beim Start wahrscheinlich abspringen würde. Und das ist so ein bisschen die Krux, wie schafft man das, sowas zu vermitteln, weil das ist eigentlich ja nicht der Verwaltungsauftrag, seine Bürgerinnen und Bürger Kompetenzen anzuerziehen, aber es immer Anreize dazu schaffen, sind schon sehr hilfreich und die habe ich bisher in meiner bisherigen Vita immer gemerkt, gerade wenn man dann auf Seniorinnen und Senioren zugeht und ihnen mal zeigt, was da möglich ist, dann ist da eigentlich sehr schnell eine Begeisterungsfähigkeit da. Und da kommt auch in diesen Altersgruppen auch extrem viel Wissen bei rum. Die waren nicht auch unbedingt zwangsläufig immer die Analogen, sondern es waren eben auch schon jetzt die ersten Informatiker, die ersten Systeme gebaut haben, bei SAP geschafft haben, IBM und was weiß ich was. Die sind teilweise schon fitter, als man es ihnen manchmal zugesteht. Und deswegen finde ich auch manchmal dieses, man muss immer an die älteren Leute gehen und deswegen das Rathaus noch offen lassen. Ich finde, man unterschätzt da manchmal auch so ein bisschen Demografien und unterschätzt auch mal so ein bisschen, wozu Menschen fähig sind. Weil ich sag mal, Online-Banking ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr wegzudenken. Und das kann ich Leuten schon zutrauen, dass das eher der Main Way of Life ist und nicht mehr der, das Nebenprodukt.
Ja, genau, das ist gerade schon gesagt, die Erziehung zur digitalen Kompetenz ist eigentlich nicht die Aufgabe der Verwaltung. Von wem würdest du dir denn hier Unterstützung erhoffen?
Also ich glaube, das fängt schon ganz früh an. Also wenn wir darüber nachdenken, wir hatten in meiner vorigen Station in Schorndorf hatten wir eben so KI-Kurse für Seniorinnen gemacht. Wir hatten aber auch medienpädagogische Kurse für Eltern und oder junge Familien gemacht. Die sind jetzt halt, sag mal, eine der ersten Generationen, ersten Menschen, die ihren Kindern leider beibringen müssen, was mit so einem Smartphone eben alles möglich ist. Und das ist ein nicht immer leichter Job, aber der gehört jetzt einfach mit dazu. Das ist jetzt einfach die Lebensrealität. Wenn man es früher vielleicht mal lästig fand, irgendwann mal den Kindern mal Lesen und Schreiben beizubringen, müssen wir mittlerweile unseren Kids halt beibringen, wie gehe ich verantwortungsbewusst mit digitalen Medien um, mit digitalen Endgeräten. Und das ist natürlich, finde ich, in meinen Augen auch ein staatlicher Auftrag in den Bildungseinrichtungen. Aber da werden auch, sind auch meiner Ansicht nach, auch sind wir als Eltern gefragt, das unseren Nachwuchs beizubringen und auch eigentlich uns gesellschaftlich selbst anzueignen, weil die Welt, in der wir leben, hat nicht nur den analogen Raum, sie hat auch den digitalen Raum. Und wie wir uns im analogen Raum bewegen, Straßenverkehrsregeln, dass wir uns an Gesetze halten, das ist uns eigentlich immer ziemlich klar. Aber im analogen Raum gibt es von einer, ich glaube, immer geringer werdenden Teil, aber im signifikanten Teil unserer Gesellschaft noch eine große Unsicherheit. Wie bewege ich mich denn da richtig und sicher? Und was ist denn überhaupt sicher und was ist richtig?
Mhm. Du hast vorhin auch gesagt, Digitalisierungsprojekte müssen natürlich von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert werden, aber es geht auch um das interne Mindset. Das heißt, wenn du jetzt auf ein Digitalisierungsprojekt schaust, woran machst du fest, ob das erfolgreich war?
Also beim Verwaltungsintern würde ich sagen, wenn die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden dadurch sinkt, wird dadurch effektiver oder zumindest gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern besser kommunizieren oder arbeiten können. Wenn aber auch unsere Mitarbeitenden einen Lernerfolg fanden ist und da Kompetenzen entwickelt wurden, die es bisher noch nicht gab, oder Kapazitäten frei werden, sich neue Bereiche anzugliedern. Mhm. Und vielleicht auch, wenn man gemerkt hat, okay, da beginnt so im Kopf eben so ein kleiner Schalter umzudrehen. Also ich sag mal, warum wollen wir denn eine Dienstleistung digital anbieten? Vielleicht müssen wir uns auch mal Gedanken machen, warum gibt es denn diese Dienstleistung überhaupt? Und warum muss man die beantragen in einem förmlichen System? Können wir nicht im Staatswesen darüber nachdenken, hey, was ist denn, wenn wir eine proaktive Verwaltung aufbauen würden, die antizipiert, was die Bürgerinnen und Bürger brauchen und es denen eben proaktiv anbieten? Also du kommst aus der Schule raus, schreibst dich bei der Uni ein, dann könnte der Staat eigentlich mit den Daten, die er an verschiedenen Stellen in seinen eigenen Silos hat, wissen, okay, der Mensch schreibt sich jetzt hier an der Uni ein, ich weiß, dass ihm BAföG zusteht, kannst du mir bitte noch die Bankverbindung sagen, wo ich dieses BAföG hinüberweisen sollte? Das würde uns als Staat schneller machen, der Bürger wäre entlastet und wir haben aber noch im Kopf, dass Verwaltung heißt, ich muss als Bürger erstmal kommen, einen Antrag einreichen und dann bekomme ich etwas zurück. Und das ist historisch gesehen notwendig gewesen, aber das ist eigentlich durch digitale Transformation eigentlich nicht mehr das, was sein muss, wenn wir es nicht wollen.
Ja, auch immer ein schönes Beispiel finde ich da das Elterngeld.
Zum Beispiel, ja.
Was war denn dann so ein Prozess, den ihr auf kommunaler Ebene vielleicht mal überdacht habt bei der digitalen Transformation, wo ihr irgendwie gemerkt habt, da müssten wir als Gemeinde umdenken?
Also da gibt es ehrlicherweise extrem viele gerade auf kommunaler Ebene. Wir sind in der Hierarchie vom Bund, Bundesrepublik, Bundesland, Kommune sind wir ziemlich weit unten und bekommen, sagen wir, die Aufträge, kümmere dich um Tätigkeit XY. Der Grund, warum du einen Personalausweis in deiner Heimatkommune abholst, ist historisch gesehen der, dass es für dich wahrscheinlich schwierig wäre, nach Berlin oder Bonn oder was weiß ich wohin zu fahren, um den dort abzuholen. Stimmt soweit. Deswegen machst du das in deiner lokalen Kommune vor Ort. Alles d'accord. In dem Moment, wo du es aber digital machen kannst oder eigentlich, muss man sagen, warum muss ein Ausweis noch ein kleines Kärtchen sein? Kann es nicht was anderes sein? Und da sind ja auch die Überlegungen dazu hin. Warum sollte das dann überhaupt kommunal gemacht werden? Warum muss es denn auf der untersten Ebene stattfinden, wenn es keinerlei lokalen oder regionalen, realen Bezug hat? Dann würde ich sagen, könnte der Staat eigentlich diese Leistung wieder übernehmen, denn die kommt, wird vorausgesetzt von der Bundesrepublik. Die mache ich aber nicht unbedingt deswegen. Also deswegen bin ich jetzt nicht in die Kommunalverwaltung gegangen, um Personalausweise auszugeben, sondern ich bin in die Kommunalverwaltung gegangen, um zu gucken, hey, wie kann ich hier für unsere Kids eine frühkindliche Bildung und Erziehungslandschaft machen, die gut ist? Wie kann ich Quartiersarbeit und Nachbarschaftsarbeit machen? Wie kann ich unserem lokalen Gewerbe helfen, dass es gut funktioniert? Und ganz viele Tätigkeiten, gerade diese Dienstleistungscharaktere, sind sehr häufig eigentlich sehr standardisiert, super skalierbar, aber sie werden dann auf 11.000 Kommunen in ganz Deutschland 11.000 Mal neu gedacht, neu optimiert, anstatt das einmal zentral zu machen. Und das ist eigentlich so die Grundkrux, in der ich als Kommune manchmal leider drin hänge, dass ich da gar nichts machen kann. Ich kann nicht einfach sagen, die Persos gibt es jetzt in der Gemeinde Reichenau noch nicht mehr. Da stecke ich einfach drin und kann nur versuchen, ans Bundesland ranzugehen, an die Bundesrepublik ranzugehen, in Austauschformaten und dafür zu werben, hey, das Zielbild der Verwaltung muss ein ganz anderes sein wie im 20. Jahrhundert. Ein ganz, ganz anderes. Und das sieht so langsam durch, aber das sind noch dicke Bretter zu bohren.
Genau, das ist gerade schon angesprochen. Nicht jede Kommune sollte die eigene Lösung wieder von Grund auf neu entwickeln sollen, sondern ja, das altbekannte Einer-für-alle-Prinzip. Aber eine Herausforderung ist auch immer die finanziellen Ressourcen oder allgemein die Ressourcen.
Absolut, ja.
Was hast du denn gemerkt? Was waren bei euch so die größten Herausforderungen, wenn du auf die Ressourcen schaust bei euren Digitalisierungsprojekten?
Ja. Also da habe ich eben so zwei Brillen auf. Einerseits jetzt als Bürgermeister einer kleinen Kommune mit 5.000 Einwohnern. Also 80% der Kommunen in Deutschland sind unter 10.000 Einwohner groß. 80%, die absolute Mehrzahl. Da gibt es keine Personalkapazität, die sich mit digitaler Transformation rein beschäftigt. Das macht jemand on top und es ist jemand, der verwaltet noch ein Freibad oder ist für die Kämmerei zuständig. Das macht der on top und dann ehrlicherweise reicht es nicht aus. Schon gar nicht, um echtes Prozessmanagement zu betreiben. Was fehlt dem? Dem fehlt einfach eine Personalressource, die das macht. Finanzielle Ressource fehlt dem auch, aber wenn man dann zu größeren kommunalen Einheiten geht, wie beispielsweise Schorndorf eine war, mit 40.000 Einwohnern würden viele Leute noch sagen, okay, das ist auch eine kleine Kommune, ist aber dann auf Platz, ich glaube, Platz 170 oder so der Kommunen in Deutschland. Da geht dann recht viel, wenn man dann Personal hat, auch weil die Stadt Schorndorf da extrem viel reingebuttert hat und reinsteckt und vorangehen möchte. Aber die haben das Problem, nehmen wir mal diese eine für alle Leistungen. Da hat ein Bundesland eine Leistung entwickelt, die können andere Bundesländer nachnutzen. Damit es erstmal geht, muss natürlich das Bundesland das entsprechend so freigeben, dass man das machen kann. Geschieht mittlerweile deutlich besser. Aber in der Nachnutzung hat die Kommune jetzt wiederum Anschlusskosten. Sie muss diese Lösung ins eigene IT-System integrieren. Das kostet Mühe und Zeit, okay. Die Kapazitäten haben größere Kommunen dann, aber das kostet dann auch Geld. Und das ist eigentlich irgendwie komisch für eine Dienstleistung, zu der du staatlich gezwungen oder sagen wir aufgefordert bist, die dann wieder selbst bezahlen zu müssen. Das geschieht uns Kommunen leider sehr häufig, dass wir Dinge gesagt bekommen, die wir tun sollen von Bund und Land, aber keine finanziellen Mittel bereitgestellt bekommen. Und wenn wir das mal denken, eine kleine Kommune wie wir haben 200 Dienstleistungen, die wir machen müssen, locker. Wenn wir jetzt für jeder mal rechnen, ich muss für jeder im Monat, keine Ahnung, jetzt mal, nehmen wir fiktiv 100 Euro im Monat zahlen für 200 Dienstleistungen das im Jahr, das sind einfach Kosten, die hat eine kleine Kommune nicht, die haben auch größere Kommunen immer weniger, also das ist einfach schwierig dann. Und wo ich mir überlege, wenn diese Dienstleistungen eigentlich von oben gegeben werden, erwarte ich eigentlich eine Nachfinanzierung oder ein Konzept. Wie können denn jetzt 11.000 Kommunen diese Dienstleistung beziehen, anstatt dass eine von 11.000 Kommunen eine Dienstleistung erstellt oder ein Bundesland die erstellt und die anderen die nachnutzen? Leicht gesagt formuliert, ist auch ein bisschen jetzt vielleicht populistisch gesagt, aber es ist der Grundtenor, den wir Kommunen uns dann manchmal so zusagen.
Das heißt, wenn es um die Frage der Priorisierung dann geht, welche Projekte priorisierst du dann bei deinem begrenzten Budget? Wie entscheidest du, was als erstes kommen muss?
Also ich priorisiere das dann, sagen wir, nach dem Entlastungspotenzial, den eine Dienstleistung für mich als Gemeindeverwaltung hat. Also sehr verwaltungsinterne Brille, weil einfach durch die steigenden Aufgaben, die qualitativ und quantitativ schwieriger oder mehr wurden, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, da geht uns so langsam ein bisschen die Luft aus. Wir merken, der bisherige Arbeitsmuster, den wir haben, der funktioniert nicht mehr, weil wir einfach nicht mehr hinterherkommen. Und da habe ich eher den Ansatz, okay, es muss uns darum gehen, Personalkapazitäten freizusetzen, um Kapazitäten freizubekommen für diesen Change, für diese Veränderungen, die wir machen. Das sind dann meistens Abläufe, die sieht ein Bürger oder eine Bürgerin nicht unbedingt. Also kann es durchaus mal sein, wenn wir im Gemeinderat die Sitzungsprotokollierung mit KI so machen werden, dann merkt es schon der Gemeinderat oder der Bürger. Aber ganz viele Prozesse sieht ja der Bürger, die Bürger nicht, weil die hinter verschlossenen Türen oder sagen wir mal nicht verschlossenen, aber nicht einsehbaren, durchsichtigen Türen des Rathauses geschehen, die aber ganz viel Zeit kosten. Datenübertragung von einer Eingabemaske im digitalen Verfahren in das Fachprogramm. Da sitzt dann jemand und tippt es ab. Das kann ich natürlich mit einer Robotic Process Automation machen. Das kann ich vielleicht auch mit einem besseren Fachverfahren machen. Aber all das sind halt Veränderungsmanagement-Projekte, die jemand anstoßen muss. Und dafür brauche ich Kappa. Und dem muss ich irgendwann den Leuten eine Arbeitsentlastung darstellen, weil sonst wehrt sich dann die Verwaltung und sagt, okay, ich habe jetzt einen neuen Prozess, der gefällt dem Bürger besser, aber ich habe mehr Arbeit als davor und ich bin eh schon nicht mehr hinterher. Und dann springen sie uns wieder ab, wo wir eigentlich in den letzten Jahren geschafft haben, dass digitale Transformation in der Verwaltung jetzt als absolut notwendig erachtet wird. Und historisch gesehen muss ich sagen, das ist etwas, da können wir für die Corona-Pandemie echt dankbar sein, weil das war davor nicht unbedingt in allen Köpfen so gesehen oder in allen Rathäusern so gesehen.
Lass uns mal bei dem Aspekt, die Bürgerinnen und Bürger sehen ja nicht alles, was passiert, bleiben. Ja. Mhm. Da geht es ja auch um Investitionen eben. Wie überzeugst du denn dann deine Bürger und Bürgerinnen, dass die Investition in die Digitalisierung notwendig ist, wenn gleichzeitig irgendwie die Beschwerde da ist, dass eine Baustelle zum Beispiel nicht finanziert wird? Ja. Wie gehst du da vor?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil sagen wir, diese Verteilungskämpfe, die werden in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen, weil einfach die Haushaltsmittel immer schwieriger werden. Das musst du zeigen, indem du Erfolge vorlebst und dann ist es eben mal der KI-Chatbot, sag ich mal, auf der Website, der es einfach ein bisschen ersichtlich macht. Wie gesagt, der ist nicht schlecht für die Entlastung der Verwaltung, aber ich sag mal, er bringt nicht so viel, wie man vielleicht manchmal glaubt. Aber er macht es den Leuten greifbar, dass die eigene kommunale Verwaltung da auf dem richtigen Weg ist. Und wenn man es dann um Verteilungskämpfe geht, dann verliert man tatsächlich als digitale Transformation, als Digitalisierung, man verliert häufig gegen den Bau der Kita, gegen die Vereinsförderung. Das ist politisch schwierig zu verkaufen, warum ich jetzt, wenn ich nur eine Sache machen könnte für 10.000 Euro, dann wird nicht die Verwaltungstransformation gewinnen politisch, sondern wird die Vereinsförderung, die frühkindliche Bildung, das Klimaschutzkonzepte gewinnen. Und das verstehe ich auch. Das heißt, du musst eher im Großen und Ganzen darstellen, wir müssen uns als Verwaltungen ändern, sonst bricht uns der Laden zusammen. Diese Ansicht bin ich ganz offen. Wir können so, wie wir es bisher verwalten, nicht nochmal 10 Jahre weitermachen. Das bricht uns der Laden auseinander. Und dann ist die Frage, okay, wenn wir das nicht können, wie können wir uns auf den Weg machen, das zu verändern? Dafür brauche ich Personalkapazitäten. Die kriegt man mittlerweile. Vor der Corona-Krise hat man die so gut wie gar nicht gekriegt, muss man auch sagen. Und jetzt müssen die Leute noch verstehen, dass es zu der technischen Digitalisierung vor allem eben noch die menschliche Kompetenz braucht und dass man auch dafür Leute mitnehmen und abholen muss. Und da muss man hier und da noch Überzeugungsarbeit leisten. Das gelingt in manchen Kommunen besser als in anderen. Da habe ich noch kein Patentmittel gefunden, Philipp.
Ja, alles klar. Genau diese menschliche Komponente, um da nochmal drauf zu schauen. Du hast vorhin schon gesagt, in so kleinen Kommunen, da kommen diese Digitalisierungsprojekte on top zu auf Aufgaben, die sowieso schon erledigt werden. Also dein Beispiel war ja der Mitarbeitende, der das Freibad verwaltet, muss dann noch irgendeinen Prozess digital machen.
Genau.
Da stellt sich jetzt mir natürlich die Frage, vielleicht hat der Mitarbeitende richtig Bock drauf, weil er sagt, Digitalisierung ist sinnvoll, aber es ist natürlich auch mehr Arbeit. Also wie motivierst du deine Mitarbeitenden, trotzdem diese Digitalisierung anzugehen, auch wenn es erstmal mehr Aufwand für einen selbst bedeutet?
Also sag mal, wenn jemand etwas in der Verwaltung verbessern möchte und das aus eigener intrinsischer Motivation machen möchte, habe ich eigentlich ehrlicherweise schon gewonnen. Dann ist der Nährboden gesägt. Also der Weg ist eigentlich eher, wie begleite ich meine Verwaltung oder meine Organisation dahin, dass solche Menschen entstehen, dass es sie gibt und dass die auch dann, wenn sie sowas machen wollen, das auch können. Und dann müssen die einfach mal loslegen dürfen, müssen das Budget kriegen, müssen es probieren dürfen und dann müssen die auch mal scheitern dürfen. Dann kommt eben auch mal eine Software, die vielleicht nicht dann das einhält, was man gedacht hat. Oder man hat dann einen Kostenzuwachs, wenn man doch noch irgendwie eine Anpassung braucht oder es ist da nicht die Kita-App, die man wollte, sondern man nimmt doch nochmal die andere ein, zwei Jahre später. Und das, da fragt dann ein Gemeinderat schon mal kritisch nach. Mhm. Und da muss man halt dann, sag ich mal, zu seinem Team stehen und denen die Rückendeckung geben und sagen, nee, das ist von oben so gewollt. Wer, sag ich mal, Wände einreißen will, der holt sich manchmal eine blutige Nase. Das ist einfach so. Und dann müssen wir so eine positive Fehlerkultur von oben vorleben. Aber wenn jemand erstmal will, muss ich natürlich als Verwaltungschef einfach sagen, okay, dann darfst du das machen, dann mach das und ich unterstütze dich dabei. Und das ist natürlich nicht immer in allen Verwaltungen so gegeben, sondern auch in manchen Bereichen, ich sag mal, da reicht ein Vorgesetzter, der sagt so, nee, haben das schon immer so gemacht und es bleibt auch so. Da kann man ganz viel Motivation ersticken. Und deswegen ist aber diese menschliche Komponente eigentlich ganz wichtig, dass man einen Grundboden hat, dass eine Verwaltung an sich selbst arbeiten möchte und eben Veränderung eigentlich als einen immanenten Teil des Organisationsdenkens hat. Also wir können nicht immer so weitermachen wie bisher. Wir haben uns auch schon immer verändert. Also es ist auch nicht so, als ob wir noch mit Lochkarten arbeiten oder die Schreibmaschine auf dem Tisch steht. Das muss man den Leuten immer vergegenwärtigen, dass es immer schon Change gab, den auch immer geben wird. Und in 100 Jahren sprechen wir vielleicht darüber, ob wir uns entweder, sag ich mal, in einer digitalen Welt auch dann richtig drin bewegen, ob es die Hologramme gibt oder die schwebenden Autos, sei mir dahingestellt. Es wird immer Veränderungen geben und wir müssen lernen, Veränderungen als Verwaltungen aktiv anzugehen. Weil dagegen sind wir eigentlich kulturell immer gewarnt worden, dass wir das nicht tun sollen, uns verändern.
Wenn wir diese ganzen Themen, menschliche Kapazitäten, finanzielle Ressourcen und so weiter zusammennehmen, du hast vorhin schon gesagt, der Großteil der Gemeinden in Deutschland ist unter 5000 Einwohnern. Das heißt, wenn du jetzt mit einem anderen Bürgermeister oder einer anderen Bürgermeisterin aus einer kleineren Gemeinde sprichst, was würdest du der Person raten, auf welche Kennzahlen sie schauen soll, wenn es um Digitalisierung geht? Was sind so die Kennzahlen, an denen du festmachst, ob sich ein Projekt gelohnt hat?
Also ich muss auch schon sagen, die meisten Kommunen unter 10.000 Einwohnern, die erheben keine Kennzahlen. Die wissen nicht, wie viel Minuten oder Stunden im Jahr gehen drauf, um eine Gewerbeanmeldung zu machen oder eine Wohnsitzanmeldung. Das gibt es schlicht und ehrlich einfach nicht. Ich würde sogar sagen, das sprengt auch die Kapazität einer kleinen Verwaltung. Also da gibt es ja wirklich Kommunen, da sitzen 3, 4, 5 Mitarbeitende drin. Ich sag mal, bei 10.000 Einwohnern bist du so bei, ich sag mal, 50, 60, 70 Leuten im Rathaus und je kleiner du wirst, desto weniger wird es und dann irgendwie so ab 1.000, 2.000 Einwohner bist du dann echt bei 5, 6, 7 Leuten. Da macht dir keiner Kennzahlen, das klappt einfach nicht. Ich würde sagen, kleinen Kommunen würde ich raten, Leute, schaut, dass ihr eure gesamten Gewerke, IT-Infrastrukturen so standardisiert wie möglich machen könnt. Dass, wenn irgendjemand was verbessert, ihr das bestmöglich nachnutzen könnt. Und das heißt dann wirklich, da muss man mal eine Kröte schlucken. Dann nimmt man eben nicht die Software, die halt hier schon mal seit Ewigkeiten drin ist und die perfekt auf die kleine Lokalbegebenheit passt, sondern nimmt immer so 80-20 Lösungen. Und es tut halt schon weh. Das kostet dann immer Nerv und Kraft, weil es nicht so bequem ist, wie man es vielleicht gerne hätte. Aber der Sinn muss eigentlich sein, dass wir mit einer größeren Standardisierung Lösungen für einzelne Verwaltungen einfach replizierbar machen, weil das ist aktuell nicht der Fall. 10.000 Kommunen in Deutschland haben 10.000 unterschiedliche IT-Landschaften. Überleg dir, du baust ein Haus und es gibt 10.000 unterschiedliche Art und Weisen von Steckdosen. Das kann nicht klappen. 10.000 unterschiedliche Art und Weisen, eine Schraube in den reinzudrehen. Ist es eine Torque, ist es Kreuzschlitz, ist es Schlitz? Da gibt es 10.000 verschiedene Varianten. Du kannst da nicht das Haus schnell nachbauen oder fertig bauen. Das geht nicht. Deswegen musst du anfangen zu standardisieren. Und da bin ich froh, dass mit dem Deutschland-Stack da so langsam auch die Exekutive, die Legislative da auch langsam nachkommt, dass wir da hinkommen wollen, dass wir Verwaltungen in der digitalen Welt, in der IT-Welt deutlich mehr gleichschalten.
Das heißt, wenn wir so zum Abschluss mal in die Zukunft schauen, was würdest du dir für 2030 in Deutschland wünschen und wo siehst du deine Rolle als Bürgermeister, um diese Vision zu erreichen?
Also für 2030 würde ich mir wünschen, dass wir als Land uns wirklich eine Vision gegeben haben, wie Verwaltung der Zukunft aussehen soll und dass sie tatsächlich nicht mehr diese klassische antragsbasierte Verwaltung ist, die ich habe ein Problem, damit melde ich mich bei meinem Staat und dann antwortet er mir, sondern dass ich als proaktiver Staat aktiv auf die Menschen zugehe, die Daten laufen können und nicht der Bürger, um dieses Bild zu bedienen. Und was ich dafür tun kann, ist, dass ich in meiner Verwaltung schon das als Ziel kommuniziere und die Leute dafür bewappne, dass sich die Art und Weise ihrer Arbeit immer verändern wird. Und was sich aber nicht verändern wird, ist, dass ich sie alle brauchen werde im Rathaus, aber ihre Kompetenzen dafür ganz andere sein werden als früher. Ich brauche wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr jemanden, der von einer Excel-Tabelle in eine Software die Daten einträgt. Aber ich werde immer jemanden im Rathaus brauchen, der sich für die Gemeinde Reichenau einsetzt. Und dann ist die Frage, was für Kompetenzen brauche ich dann in der Zukunft, wenn es nicht mehr die Datenübertragung ist. Aber vielleicht ist es dann jemand, der sich mehr Zeit nimmt, auf Bürgerinnen und Bürger zuzugehen, Bedarfe abzuholen und dann Lösungen zu finden, die uns als Gemeinde Reichenau zu einem lebenswerteren Ort machen.
Alles klar. Philipp, vielen, vielen Dank dir für die ganzen Antworten, für den Einblick in kommunale Verwaltungsarbeit. Hat mich sehr gefreut. Danke dir.
Danke dir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke nochmal, Philipp. Und wenn du mehr wissen möchtest, dann schau in die Shownotes. Da findest du natürlich seine Kontaktdaten, um dich auszutauschen und vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen mit einzubringen. Ansonsten sage ich natürlich auch nochmal danke, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann like und subscribe den Podcast gern, damit du keine Folge verpasst. Ich freue mich schon auf das nächste Mal und bis dahin sage ich wie immer, ciao, wir hören uns.
Das war Digitalwandler, der CGI-Podcast zur IT-Transformation. Neue Einblicke, frische Perspektiven, immer da, wo Wandel stattfindet. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.